Domradio Menschen
Podcast. Manchmal kann eine Reise das ganze Leben verändern. Sonja Liget-Igelmund ist es so gegangen. Eine Reportage hat die Hebamme 2011 nach Ghana geführt. Ein Abenteuer. Und dann hätte das Leben wie gewohnt weitergehen können. Ging es aber nicht. Aus dieser ersten Reise ist eine Hilfsorganisation geworden, die viel erreicht hat, das Leben eines ganzen großen Dorfes verändert hat und eine Menge Arbeit für die Aktivistin bedeutete. Während die Hebamme sich aber für schwangere Frauen und sichere Geburten in Ghana engagierte, verschlechterten sich Jahr für Jahr die Bedingungen für Hebammen und schwangere Frauen in Deutschland. Und auf einen Schlag hat Sonja Liget-Igelmund noch eine ganz neue Aufgabe. Für die Aktion Auf den Tisch hauen für Hebammen hat Sonja Liget-Igelmund sogar Angela Merkel getroffen. Heute nimmt sich Sonja Liget-Igelmund Zeit für die Sendung Menschen im Domradio. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Angela Merkel treffen, für Frauen, Hebammen und Familien in Deutschland und in Ghana kämpfen und ziemlich oft im Übrigen im Fernsehen zu sehen zu sein in diesem Kampf. Wenn Ihnen das eine Wahrsagerin im Jahr 2011, wohlgemerkt vor der Reportage Job im Gepäck nach Ghana, gesagt hätte, hätten Sie schallend gelacht oder Ihr Geld zurückhaben wollen? Oder?
Ich hätte, glaube ich, gesagt, ganz sicher nicht, auf gar keinen Fall. Das hat ja mit mir wirklich überhaupt nichts zu tun. Außerdem kann ich nicht frei vor der Kamera sprechen und das kann alles gar nicht sein.
Das kann alles gar nicht sein, ist aber so. Und Sie haben Ihre Geschichte mittlerweile sehr, sehr oft erzählt. Ich sage das mal, ich versuche das in Kurzform und Sie sagen dann, ob das Wesentliche dabei war. 2011 sind Sie als Hebamme, die Sie sind, ne, Sie sind ausgebildete Hebamme, 2 Wochen für eine Fernsehdokumentation nach Ghana gegangen. Dabei war eine große Portion Abenteuerlust und daraus geworden ist ein großes Engagement und eine Hilfsorganisation. Mythic Bismarck heißt sie und es geht nicht um Zeitreisen zum ehemaligen Reichskanzler, sondern um ein Baby, dem Sie damals auf die Welt geholfen haben. Meeting Bismarck unterstützt heute ein ganzes Dorf. Es gibt eine Geburtsstation, eine Schule, einen Krankenwagen. Und ja, war das so im Wesentlichen in Kurzform?
Ja, in Kurzform ist das richtig, genau. Ich sollte einfach in Ghana arbeiten als Hebamme. Und man wollte herausfinden, kann eine Hebamme aus NRW in Ghana arbeiten? Und das habe ich total gerne gemacht. Ich wäre auch vorher immer mal gerne für eine Weile nach Afrika gegangen, um da zu arbeiten. Aber mit 2 kleinen Kindern habe ich nicht Zeit. Solche Einsätze gehen immer über mehrere Monate und kosten sehr viel Geld. Das hätte ich nicht dafür gehabt. Und so hat mir ja der Sender den Flug bezahlt und ich konnte für eine sehr kurze Zeit dort arbeiten. Und dass das hinten raus dann aber doch viel mehr Zeit wurde, das wusste ich ja vorher nicht. Und ich wurde tatsächlich mit einem Casting ausgesucht und ich mache immer Witze und sage, das haben die mir alles nicht beim Casting gesagt, was eigentlich passieren wird.
Ja, was alles passieren wird, das ist das im Grunde, was jetzt so mit Meeting Bismarck zusammengefasst wird. Und vielleicht fangen wir da an und Sie ermöglichen unseren Hörern und Hörerinnen eine Vorstellung, was es denn ist, Meeting Bismarck. Es heißt ja erstmal nur, wir treffen Bismarck. Das ist das kleine Baby von damals.
Ja, der Bismarck, der wird dieses Jahr 7 Jahre alt und ich musste damals sehr lachen, als ich den Namen erfahren habe, weil es war einfach wahrscheinlich der einzige deutsche Name, den sie kannten. Jetzt kennt man dort in dem Dorf mehrere deutsche Namen. Wir haben eigentlich direkt angefangen zu sammeln, als wir zurück waren, oder ich habe angefangen zu sammeln. Ich habe in der Schule meiner Söhne erzählt und bekam Päckchen und Pakete und das Angebot, dass mir ein Container bezahlt wird.
Da müssen wir, glaube ich, dann noch kurz dazwischen schieben, warum? Sie hätten doch einfach sagen können, okay, das war das große Abenteuer, was ich immer machen wollte, was aber jetzt so fürs Fernsehen schön klein, 14 Tage und der Sender bezahlt den Flug, alles gut, kann ich mir als Hebamme mit 2 Kindern alles leisten. Damit hätte das ja gut sein können. Warum haben Sie denn angefangen zu sammeln?
Ich habe mit 2 Hebammen dort zusammengelebt, Annie und Patience. Und mit denen habe ich mich unfassbar gut verstanden. Und zwar auf Hebammenebene. Wir haben einfach die gleichen Sachen, über die wir lachen können als Hebammen. Und die beiden waren mir direkt ans Herz gewachsen. Das waren wie Schwestern oder Mamas, wie auch immer. Und als ich zurück war, habe ich mit denen telefoniert und gesprochen und habe halt gesehen, an was es alles fehlt. Und da wollte ich gerne was ändern. Und deswegen habe ich davon erzählt. Und so wie ich das erzählt habe, konnten mir alle irgendwie in Gedanken folgen und fanden dann auch, dass man das ändern und verbessern muss. Und dann wurden da auf einmal immer mehr Menschen, die mitgemacht haben. Nur in Deutschland kann man nicht mal eben Spenden sammeln. Da muss man schon offiziell einen Verein gründen, sonst kann man auch keine Spendenquittungen ausstellen. Und tatsächlich 3 Jahre, nachdem ich das erste Mal da war, haben wir den Verein gegründet. Und wir wollten gerne einen Namen haben, wo Ghana drin ist. Und ich wollte gerne ein ghanaisches Wort mit drin haben. Aber die meisten deutschen Wörter, die mir gefallen hätten, konnte man auf Ewe, der Dialekt dort, konnte man einfach gar nicht aussprechen. Mhm. Aber Gododo, das kriege ich gesagt. Und Gododo heißt Meeting. Mhm. Und wir treffen Bismarck und wir treffen auch Ghana, weil ich tatsächlich mich absetzen wollte von dem deutschen Bismarck, der für Afrika ja gar nicht so gut war. Und als offizieller Verein kann man ja dann nochmal mehr machen. Und wir waren von Anfang an so unterwegs, dass wir Dinge für die Schule machen wollten und fürs Krankenhaus. Wir wollten immer alles so machen, dass es für die Allgemeinheit ist, dass wir keine einzelnen Menschen pushen, weil das vor Ort immer ein Ungleichgewicht gebracht hätte, sondern immer möglichst breit gefächert. Und weil es in dem Ort viele Schulen gibt und eben diese Krankenstation, haben wir gleich an vielen Stellen Dinge gemacht. Wir haben angefangen mit Schulbänken, die wir den Schreiner haben bauen lassen. Mittlerweile haben wir auch Schaukeln bauen lassen und ganze Schulgebäude. Das ist einfach immer größer geworden. Wir haben einen Lehrer eine Montessori-Fortbildung machen lassen. Was dann interessant wird, wenn die Schule schön aussieht und alle Schulbänke da sind, dann muss man aber spätestens da mal gucken, was unterrichtet denn der Lehrer und wie unterrichtet der? Und wenn man dann merkt, oh, das ist ja wie hier vor 100 Jahren, dann ist das die Stelle, wo man ansetzen muss. Und für die Klinik, da konnten wir Sterilisatoren mitnehmen, Ultraschallgerät, ein Kreisbett, was hier ausrangiert worden ist, kurioserweise aus einem Kreissaal in der Eifel, der geschlossen worden ist. Schlecht für Gerolstein in der Eifel, gut für das Dorf in HW, dass wir dieses Bett haben konnten. Und immer wieder haben sich neue Facetten ergeben. Also wir konnten ein Kinderbuch schreiben und vor Ort verteilen. In englischer Sprache, die Kinder dort besitzen keine Bücher, sollen aber Englisch sprechen. Das ist die Landessprache, sprechen aber eigentlich Ewe. Also wenn ich da die Kinder unterstützen möchte, dass sie sich in ihrem Land gut verständigen können, dann brauchen sie was zu lesen, was zum Vorlesen, mit Fotos von ihrem eigenen Leben. Und so ein Buch konnten wir eben machen und verteilen. Das hat unglaublichen Spaß gemacht, das zu machen. Und auch die Familien der Hebammen, Annie und Patience, ich hatte immer das Gefühl, die müssen doch auch was davon haben. Die haben ihr Herz geöffnet für diese Dokumentation. Da kann ich nicht abreisen und nie wiederkommen. Das ist unfair. Das wollte ich überhaupt nicht. Also konnte ich diese beiden Familien auch unterstützen. Und Patience ist eigentlich diejenige, die die größere Familie hat, und auch mehr Handicaps hat, weil beide leiblichen Töchter haben eine Behinderung. Und ihr Mann wohnt weit entfernt in der Heimat, im Dorf, und sie steht da ihren Mann als Hebamme und hat die beiden Töchter bei sich und muss die versorgen. Und wenn sie in Rente geht, diese Töchter können sich nicht selbstständig versorgen, nur sehr schwer. Und die eine Tochter ist gehörlos. Und Gehörlose in Ghana haben es wirklich schwer. Und mit ihr konnten wir ein Nähprojekt starten. Wir waren da und eine Freundin war mit, die gut nähen kann. Und die hat sich hingesetzt mit Jennifer, so heißt sie.
Das sind jetzt so ein paar Schlaglichter. Also Sie sagen, wir haben von Anfang an haben wir, ich frage gleich mal, wer wir ist, das ganze soziale Gefüge im Blick gehabt. Und viele Menschen würden ja sagen, okay, ich mache jetzt eine Sache und die mache ich richtig. Ich bin jetzt Hebamme und jetzt gucke ich, dass diese Geburtsstation zum Beispiel besser wird. Oder eben, ich will was für die Kinder tun. Aber Sie haben so, das hört sich so an, als hätten Sie von Anfang an das ganze soziale, wie so eine, aus einer Vogelperspektive, das ganze soziale Gebilde gesehen und überall was getan. Oder ist das so richtig?
Ja, also eigentlich hat sich eins nach dem anderen ergeben. Aber wir hatten schon auch immer alles im Blick. Ja, also das sind jetzt einfach 7 Jahre, in denen unglaublich viel passiert ist. Und mein Augenmerk liegt immer darauf, dass ich nicht einzelne Leute pushe. Es muss immer breit verteilt sein. Und daraus hat sich das, glaube ich, ergeben.
Hat es sich nicht auch daraus ergeben, dass Sie dann erstmal vor Ort mit denen, die das Dorf leiten, gefragt haben, was wäre denn gut für euch?
Ich habe immer die beiden Hebammen gefragt, was braucht ihr? Also da habe ich immer angefangen. Und dann kam natürlich jemand aus dem Dorf und meinte, also hier die Schule brauchte dieses und diese Schule brauchte jenes. Die kam dann. Aber bei meiner Rückkehr, das erste Mal, da habe ich wirklich nur die Hebammen gefragt, was braucht ihr in der Klinik? Und trotzdem habe ich Dinge für die Schulen im Container gehabt.
Im Container gehabt. Das ist nämlich jetzt dann das Nächste, was ich gefragt hätte. Also davon, dass man dann zurückkehrt und zu Hause Bilder zeigt und es der Familie und im Freundeskreis erzählt, davon kann man keine Container, keine Schulen bauen. Geschweige denn, also das kann man alles gar nicht. Also hier, wo wir hier sitzen, das erzähle ich gleich noch, liegen auch ganz viele Broschüren und da sind Studenten unterwegs und dann ist eine ganze Schule involviert. Also sie haben nicht nur Familie und Freundeskreis. Sie haben nicht einen Verein mit 7 Mitgliedern gegründet und dann zweimal im Jahr große Pakete geschickt. So war es nicht, sondern wie?
Das allererste war wirklich, dass ich in die Klassen meiner Söhne gegangen bin und erzählt habe, wie ist das Leben in Ghana. Und bei diesen Vorträgen, wo ich sehr viele Fotos gezeigt habe, habe ich nicht erwartet, dass die Kinder lange zuhören. Aber in beiden Klassen war es so, dass die Kinder mir eine Doppelstunde lang mucksmäuschenstill zugehört haben, weil sie die Bilder so gefesselt haben und die Geschichten, die zu diesen Bildern gehört. Und das haben die natürlich zu Hause erzählt. Und dann konnte ich nicht nur ein paar Schuhkartons zusammensammeln, sondern dann kam eine Mutter und sagte, hör mal, ich glaube, mein Mann kann organisieren, dass du einen ganzen Container hast, den du füllen kannst. Wie wäre das? Und habe ich natürlich gesagt, das wäre super. Und tatsächlich konnte er bei seiner Firma diesen Container bekommen. Und das war insofern aufregend, als dass ich dann aus dem Nichts einen Container füllen durfte. Ich hatte 6 Wochen Zeit und habe dann alle E-Mail-Verteiler genutzt, die ich hatte, habe die Geschichte erzählt und ich konnte ja immer sagen, schaut euch den Film an. Der Film, der im WDR gelaufen ist, der hieß Job im Gepäck als Hebamme nach Ghana. Da konnte ich darauf verweisen und egal, wo ich angerufen habe, konnte ich sagen, Sie können sofort im Internet diesen Film gucken. Und der Film war so gemacht, dass es wirklich jeden abgeholt hat und jeder war sofort da. Die Geschichte ist einfach sehr schön erzählt von der Marie Kalibsch. Und ich habe einen Blog geschrieben und in diesem Blog konnte ich mit Fotos dokumentieren, welche Spenden angekommen sind. Und so haben mir die Leute geglaubt und dann bekam ich diese Spenden und dann ging es richtig los.
Also wenn wir kurz auf diesen Film kommen, da gibt es eine Szene, also in der Zeit, in der sie da war, diese 14 Tage, haben sie ganz normal als Hebamme gearbeitet. Also da kamen eben schwangere Frauen und das Baby kam auf die Welt und einmal gab es einen Geburtsstillstand. Und dann ging es einfach da nicht weiter. Die Frau brauchte ein Krankenhaus. Boah, da es aber keinen Krankenwagen gibt und auch kein Krankenhaus, haben sie diese Frau an die Straße gestellt. Die musste Hitchhiking machen. Und hoffen, dass sie eine Mitfahrgelegenheit findet, im Dunkeln nachts an der Straße und zum Krankenhaus zu kommen. Und das wird mit der Kamera einfach so begleitet, wie es ist. Und alleine diese Szene habe ich jetzt, das ist so viele Jahre her, die habe ich ganz klar vor Augen. Und wenn Sie sagen, man konnte das sofort sehen, dann liegt es an Szenen wie dieser.
Ja, und tatsächlich, das Kamerateam war dann am Ende gar nicht dabei, als sie an der Straße stand, um per Anhalter ins nächste Krankenhaus zu fahren. Und ich hatte meine kleine Videokamera nur dabei und sollte Videotagebuch machen und habe mich wirklich da hingehockt und habe diese Szene gefilmt und habe auch erzählt, was da gerade vor sich geht. Und dann war diese Szene später im Film und dann habe ich ja den Text gesprochen in die Kamera und ich habe die Marie Kalibsch gefragt, sag mal, habe ich das so aufgeräumt in dem Moment gesagt, weil das ist ja unglaublich, so ja, genau so trocken und aufgeräumt hast du darüber berichtet. Ich sage, das kann nicht sein und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die wirklich damit Tränen zu Hause vorm Fernseher gesessen haben und genau das war es, also das waren so Schlüsselmomente, die man miterlebt hat.
Sind ja einfach, wir beide sind zum Beispiel Mütter und jeder, der geboren hat, kann sich vorstellen, wie das ist, wenn man da nachts an die Straße gestellt wird und vielleicht kommt ein Auto und vielleicht aber auch nicht. Also so, also das war, ich will einmal deutlich machen, warum man ihnen glauben konnte. Das war die eine Ebene, sie konnten sagen, schauen Sie sich den Film an. Hm? Und das andere war, dass sie dann in diesem Blog dokumentiert haben, welche Spenden ankamen. Was kam denn an?
Wir haben tolle Englischbücher bekommen, wir haben Material, also ein Krankenhausmaterial bekommen, ne? Ultraschallgerät, Instrumente, diesen Sterilisator. Ein Freund hat ein halbes Geburtshaus leer gekauft, was geschlossen hat und hat es herbringen lassen nach Köln. Wir haben Krankenliegen bekommen, also einfach unfassbar viel Krücken, Rollstühle. Da war einfach alles mit dabei. Es war ein ganz bunter Strauß und wirklich viel Schulmaterial auch, was wir dann aufteilen konnten für die Schulen vor Ort.
Ich glaube, das war der Moment, als Sie dann mit den Leuten vor Ort geredet haben, wie verteilen wir das richtig. Da haben Sie die Führer vor Ort ins Boot geholt. Das ist ja ein bisschen wie ein Märchen. Also Sie kommen einmal für 14 Tage und dann wie viel später sind Sie mit dem Container gekommen?
Genau, ein Jahr später.
Ein Jahr später kommt dann so ein Container an. Und das ist ja auch die Vorstellung, die viele afrikanische Menschen von Europa haben. Man muss, wenn mal ein Weißer vorbeikommt, jetzt kommt eine weiße Frau, auch gut, nehmen wir auch. Dann regnet es am Ende irgendwie Englischbücher und Ultraschallgeräte vom Himmel.
Ja, leider habe ich damit natürlich das Vorurteil bestätigt, klar. Aber so hat es eigentlich gar nicht angefangen, weil ich habe vorher nichts versprochen. Das gängige Vorurteil ist eher das, dass die Weißen vorbeikommen und alles Mögliche versprechen und dann nie wieder auftauchen. Und das habe ich nie gemacht. Wenn ich was vorbeigebracht habe, das war immer mehr eine Überraschung, weil ich nichts versprechen will, was ich nicht halten kann.
Trotzdem die Frage, ist das denn eine gute Geschichte gewesen, die Sachen vom Himmel regnen zu lassen? Oder ist es eher was, wo Sie sagen, naja, das waren die Möglichkeiten, die ich hatte, aber so richtig toll war es nicht?
Doch, es war toll, denn in HW, in dem Dorf, war es so, dass sich die Menschen sehr glücklich gefühlt haben, dass man an sie denkt. Also auch wenn Einzelne aus dem Dorf ja nichts davon bekommen haben, waren sie trotzdem glücklich und wahnsinnig dankbar. Und die Menschen, die hier gegeben haben, waren auch sehr glücklich und sehr dankbar, dass sie sehen konnten, wie die Dinge ankommen. Also es hat schon beide Seiten glücklich gemacht und darüber konnte ich auf Dauer aber in den Austausch gehen, also dass man voneinander lernt und dass man Sachen regnen lässt, da gehe ich immer weiter weg von.
Was haben Sie denn gelernt?
Wie viele Stunden haben wir jetzt Zeit zum Erzählen?
Zeit.
Also was ich immer erkläre, ist, dass ich nichts besser weiß. Ich weiß es nur anders. Und wenn ich in Afrika, also in Ghana bin, und so im Moment, wo ich denke, ah, das ist wieder typisch Ghanaisch, dann weiß ich eine Sekunde später wieder, das hast du genauso schon in Deutschland erlebt. Ich kann nirgendwo hingehen und sagen, mach das doch mal so. Das kann ich hier in Deutschland auch nirgendwo machen. Jetzt bin ich ja Hebamme, habe viel mit Krankenhäusern zu tun. Und wenn ich da in eine Abteilung gehe und sehe, oh, das könnte man praktischer strukturieren und diesen Vorschlag mache, mach das doch mal so, kann ich nicht erwarten, dass mein Gegenüber sagt, ja, okay, ich stelle das jetzt um und mache das anders, weil es mir Arbeit spart. Nein, es kommt immer der Satz, nee, das haben wir immer schon so gemacht. Warum sollte ich das ändern? Wie kann ich also in HW erwarten? Ich sage, also wenn ihr das jetzt so und so organisiert, geht das einfacher. Ich kann das da auch nicht erwarten, dass die Leute das sofort umstellen. Und ich kann immer nur Dinge vormachen oder erzählen, wie das zu Hause ist. Ich kann auch nicht in die Schule gehen und sagen, ihr dürft die Kinder jetzt nicht mehr schlagen. Da habe ich die gleiche Gegenwehr bei den Lehrern, wie ich das gehabt hätte bei den Lehrern meines Vaters, die meinen Vater in der Schule geschlagen haben. Sowas braucht Zeit. Trotzdem kann ich kleine Impulse setzen und sagen, oh, wenn ein Lehrer das in Deutschland macht, der würde sofort seinen Job verlieren. Sowas kann ich machen. Das tut keinem weh. Und trotzdem setze ich damit kleine Impulse in eine ganz bestimmte Richtung.
Aber das ist jetzt, also was daraus haben Sie jetzt gelernt, um die Frage zu beantworten, das ist, was ich gelernt habe?
Also vielleicht habe ich das ja vorher auch geahnt, dass ich es nicht besser weiß. Ich bin ja beim ersten Mal auch nicht darunter gefahren und habe gedacht, ich erzähle Ihnen jetzt mal, wo es lang geht. Das habe ich ja nie gemacht. Aber ich sehe es einfach die ganze Zeit bestätigt. Und ich glaube, ich habe sehr viel über die Sicht von Europa auf Afrika gelernt. Denn die Leute, die mir was spenden oder Vorschläge machen, was sie spenden könnten, da kann ich schon erkennen, was für ein Verständnis hat derjenige von Ghana, von Westafrika. Da habe ich viel gelernt. Und ich habe viel gelernt, was die Kolonialmächte falsch gemacht haben, was die Politik von Europa heute in Afrika falsch macht. Da habe ich unglaublich viel gesehen. Und alles, was ich in Ghana erlebe, wenn ich das reflektiere, lerne ich eigentlich immer mehr über mich hier in Deutschland. Da habe ich wahrscheinlich am meisten gelernt.
über diese, Sie sagen, es sind jetzt mittlerweile schon 7 Jahre, sind viele Dinge vor Ort real entstanden. Also wenn ich hier in diesen Broschüren blätter, dann sehe ich zum Beispiel eine komplett neu gebaute Schule. Oder auch ganz am Anfang, ich kann auch sehen, dass sie einen Krankenwagen dahin gebracht haben. Also heute muss keine Frau mehr per Anhalter sich an die Straße stellen, sondern wenn es einen Geburtsstillstand gibt oder ein anderes Problem, dann kann sie mit dem Krankenwagen gebracht werden. Oder viele andere Sachen. Also die Schule und den Krankenwagen sind so Sachen, die man so anfassen kann. Ne? So, was ist für Sie in diesen 7 Jahren, wenn Sie das zusammenfassen würden, was da vor Ort entstanden ist? Also Sie lassen immer weniger regnen, aber zum Beispiel die Schulbänke und all das haben ja dann Afrikaner gebaut. Also wie würden Sie diese Entwicklung, wie ist das alles? Sie lassen immer weniger regnen, aber trotzdem ist es alles entstanden.
Ja, wie soll ich das beantworten? Das ist alles unglaublich komplex. Ich probiere ja auch alles aus. Das ist ja immer das erste Mal, dass ich ein Hebammenwohnheim mitbaue. Und das ist wirklich Learning by Doing. Und
ein Hebammenwohnheim mitbaue heißt?
Ja, das heißt, dass wir tatsächlich 4 Wohneinheiten gebaut haben. Und zwar nicht einfach mein Mann und ich, die wir sonst so viel organisieren, sondern eine Freundin, eine Professorin, Judith Reitz, Professorin für Architektur von der FH in Düsseldorf, die schon in Südafrika ein Theater gebaut hat. Sie und ich haben uns gemeinsam überlegt, dass wir etwas in Ghana bauen wollen. Und auch da habe ich wieder meine Hebammenfreundin gefragt. Und die haben gesagt, naja, ein Haus, ein Meeting Bismarck Haus. Und dann ist in 4 Bauphasen mit sehr viel Entwicklung und sehr viel Berücksichtigung von ghanaischen Baugegebenheiten dieses Wohnheim entstanden. Mit vielen Studierenden aus Deutschland, aus den USA sogar, im Austausch mit ghanaischen Baustudenten vor Ort. Und auch das war ein riesen Lernprozess. Welche Baustrategien könnten die Studierenden in Ghana übernehmen? Was würden sie verstehen, wenn wir wollen, dass das Haus gut durchlüftet ist, besser belüftet ist als die anderen Blechdachhäuser? Also was davon kann man übernehmen? Wie geht das? Wie erkläre ich das? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Technikerschule vor Ort? Also ein riesiges Experiment. Und auch, was nehmen denn die Studierenden aus Deutschland mit nach Hause? Was lernen die? Was begreifen die über die Kultur? Das ist so viel, was da auf allen möglichen Ebenen abgeht. Das kann man kaum mal eben beschreiben, aber es lohnt sich für beide Seiten, weil man wirklich viel lernt und jeder, also man begegnet sich ja immer mit den Vorurteilen, die man hat. Vorurteile sind auch immer nicht schlecht, es sind einfach Schubladen, die man Situationen einordnet. Und im Projekt die Möglichkeit zu geben, diese Schubladen mal zu öffnen und reinzugucken, vielleicht so ein paar Dinge abzugleichen, das finde ich, das ist die große Chance, dass man da so einen Austausch hat und voneinander lernt. Ja, wir bringen da nichts bei. Wir können Impulse setzen, aber ich glaube auch alle Studierenden, die mit waren, das sind diejenigen, die noch mehr lernen.
In Ghana betrifft das so irgendwie so um die 10.000 Menschen, die Sie da im Blick haben. Können Sie über den Daumen jetzt mal schätzen, wie viele Menschen in Deutschland davon infiziert sind, die mitarbeiten? Sie haben jetzt von Studenten gesprochen, eben habe ich von dieser Schule gesprochen, Sie waren in den Schulen, in den Klassen ihrer Söhne. Ich habe ein Foto gesehen, da ist die ganze Liebfrauenschule in Köln drauf involviert. Das sind schon unheimlich viele Kinder, da hängen immer die ganzen Familien dran und so weiter. Also haben Sie irgendwie, sind das 10.000 und 10.000 oder sind das 10.000 und 100.000? Haben Sie irgendeine Idee, wie viele Menschen hier in Meeting Bismarck involviert sind?
Ich könnte keine Zahl sagen, aber es sind wahnsinnig viele, die in irgendeiner Art und Weise mal damit zu tun haben. Also jeder, der mal eine Tasche von Jennifer gekauft hat, hat damit zu tun. Jeder, der mal einen Vortrag gehört hat und all die vielen, die diese Filme im WDR gesehen haben. Die Marika hat insgesamt 10 Filme gemacht darüber. Und das haben immer Leute gesehen. Also ich könnte es überhaupt gar nicht beziffern, aber dass da eine deutsche Hebamme in Ghana war, das wissen tatsächlich viele. Zum Glück erkennen die mich nicht auf der Straße, ne? Das ist total toll. Aber irgendwas mit Hebammen und Ghana, also da wissen wirklich viele von.
Wenn Sie von diesen 10 Filmen erzählen, das sind nicht nur diese eine Filmemacherin, die 10 Filme gemacht hat, sondern es gibt so viele Sachen in den Medien über sie. Es gibt zum Beispiel, es gab auch eine eine Show, die irgendwie Leute zusammengebracht hat, die irgendwie so Unmöglichkeiten gemacht hat, wie, was weiß ich, seit 30 Jahren habe ich meinen Papa nicht gesehen oder was weiß ich, meine Oma oder so. Und dann gibt es einen großen Trommelwirbel und dann geht irgendwie die Tür auf und dann kommt derjenige da raus. Das haben Sie auch erlebt. Sie waren auch in so einer Show.
Ja, unter falschen Voraussetzungen war ich da. Ich sollte dahin mit meinem Mann. Wir hatten Karten mal einfach so bekommen und sollten danach bei einem Meet and Greet sein von einer bestimmten Musikgruppe. Und deswegen bin ich dahin gefahren.
Wohin gefahren?
Das war die große Überraschungsshow mit Michelle Hunziker, von der es tatsächlich eine Ausgabe gab. Mhm. Und da hat ein Mädchen diejenige getroffen, die ihr Knochenmark gespendet hat. Da hat ein Mädchen ihr Idol getroffen. Also solche Geschichten waren das. Ganz tolle Sachen. Naja, und irgendwann stand Michelle Hunziker neben mir und sagte zum Publikum, alle sollen mal unter ihren Sitz greifen. Da wäre eine Fahne, die sollen sie mal rausholen und fleißig damit wedeln. Das haben alle gemacht. Und mein Mann und ich haben dann aber nicht mit einer deutschen Fahne gewedelt, sondern mit ghanaischen Fahnen. Und das war ja ein bisschen komisch. Naja, und dann sprach sie mich an und nahm uns mit auf die Bühne.
Sie saßen wirklich einfach nur im Publikum.
Ich saß einfach nur im Publikum. Ja, und dann fing sie an. Also sie wollte, dass ich über mein Ghana-Projekt erzähle. Und ich habe eigentlich nie Schwierigkeiten, über mein Ghana-Projekt zu erzählen. Da habe ich eigentlich keine Ladehemmungen. Aber dann saß ich da und ich brachte kaum ein Wort heraus und merkte auf einmal, dass mein Mann erzählt. Und ich dachte irgendwie, jetzt erzählt mein Mann über das Projekt. Das ist irgendwie ungewöhnlich, das ist sonst nie. Und dann sagte Michelle Hunziker, ja, und sie wünschen sich ja auch, dass ihre beiden Hebammenfreundinnen mal nach Deutschland kommen. Da habe ich gedacht, Moment, in so einer Sendung sagt die Moderatorin sowas nicht, wenn sie nicht am Ende sagen kann, hier sind sie. Und dann wurde ich echt nervös und dann ging tatsächlich die Bühne, diese Wand ging auf und dann standen die beiden da. Ja, und waren plötzlich da und ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte und das war einfach nur schön. Und die hatten einfach die beiden eingeflogen. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das Visum bekommen haben, keine Ahnung. Und dann waren die da und die durften eine Woche bleiben und ich durfte ihnen zeigen, wo ich arbeite und sie durften sich Köln angucken und Annie sagte immer, ich bin im Wunderland. Weil für sie war das hier alles Wunderland und die hatten so süße Fragen, sowas wie, was machen wir denn jetzt hier in der Küche, wenn das Gas alle ist? Ja, bei mir in der Küche ist das Gas nie alle. Oder was passiert denn mit dem Gras draußen, wenn es schneit, weil sie einfach keinen Schnee kannten? Ja, passiert dem Gras nichts. Wir wissen das. Die beiden wussten das nicht. Und dann war ich mit denen hier in Köln im Afrika-Laden, wo sie Kochbananen kaufen konnten und wo sie gesagt haben, das ist jetzt irgendwie schräg, die Sachen hier kaufen zu können, auch diese Milchprodukte, die es da gibt. Und das war wirklich, wirklich toll. Und die waren auch mit in der Liebfrauenschule und haben von ihrem Leben erzählt. Und die Kinder haben gefragt, was habt ihr denn für Hobbys? Und beide konnten das nicht beantworten, weil sie keine Hobbys haben. Es gibt keine Hobbys in Ghana. Da gibt es Aufstehen, Tagwerk, zu Bett gehen, Ende. Nichts mit Hobbys. Und das unseren Schülern zu erklären, wie es sein kann, dass Menschen keine Hobby haben, weil das auf dem Lebensplan nicht vorkommt, das ist gar nicht so einfach. Aber auch da gab es die Möglichkeit für die Kinder viel zu lernen über dieses andere Leben. Und das war wirklich ein Fest. Und ich meine, wir waren mit denen im Schokoladenmuseum in Köln und da ist ja dieses Treibhaus mit dem Kakaobaum. Und dann stehst du da im Treibhaus mit denen und sagen, ach so, ja, das ist wie zu Hause. Und die ganze untere Etage, da sieht man Fotos von den Kakaoplantagen und vom Dorf und wie die kochen. Das ist für die wie ein Heimatkundemuseum. Und dann geht es in die Etage, die es in Ghana nicht gibt, nämlich die mit der tollen Schokolade. In Ghana gibt es keine tolle Schokolade. Das kriegen wir, das kriegen aber nicht die Ghana. Und dann wird es schräg. Dann kommt man ein bisschen in Erklärungsnot und dann wird es mir zumindest auch peinlich.
Und war das für Patience und Annie peinlich? Also waren die auch irgendwie so?
Sie haben es auf jeden Fall nicht gezeigt. Für mich erkläre ich mir das so, wie es für mich war, als ich mit 18 in den USA war und da in diesem gigantischen Einkaufszentrum war, wo alles größer und schöner und toller war, als es hier in Köln war. Und ich habe das zur Kenntnis genommen, fand das schön und bin wieder nach Hause gefahren in mein altes Leben. Und genauso haben die beiden das gemacht. Die haben das gut hinbekommen. Aber mir wird es dann umso mehr bewusst.
Involviert, wenn wir über die Menschen sprechen, die da involviert sind, dann sind es diese vielen, die sich haben bewegen lassen. Dann sind es die Medien. Also jetzt haben wir ein Beispiel erzählt, aber wir könnten jetzt noch ganz, 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 diese waren in so vielen Shows und Filmen und Reportagen und Formaten. Das ist unglaublich. Aber wir sitzen hier in einem kleinen Mansardenzimmer in Köln. dieses Zimmer gehört zu ihrer Wohnung, es ist unterm Dach und hier ist alles voll mit bunten Taschen und Laptoptaschen und Armbändern und was weiß ich was nicht allem. Das ist sozusagen die Zentrale, wenn man Sachen bestellen kann für Meeting Bismarck. Das ist ja kein Zufall, dass das in ihrem Mansardenzimmer stattfindet, die Zentrale, denn wenn irgendeiner involviert ist in diese ganze Geschichte, dann ihre Familie. Und sie haben ja nicht nur ein Zimmer okkupiert mit ihrer Organisation, sondern sie haben die ganze Familie okkupiert.
Ja, das ist wahr. Unsere Söhne mussten mitziehen, ob sie wollten oder nicht. Bei der ersten Reise habe ich die mitgenommen, weil ich auch einfach wollte, dass sie sehen, wie man in Ghana lebt. Und ich wollte auch die beiden Annie und Patience vorstellen. Und ich wollte, dass sie viel lernen. Und also ich sage immer, wenn ich jetzt exzessiv häkeln würde, dann fänden meine Söhne das in der Pubertät auch blöd. Und so kann es halt sein, je nachdem, was ich in Ghana mache, dass sie es hier auch mal blöd finden. Aber das ist normal. Aber ich häkel nicht. So, und
nee, sie lassen nähen und verkaufen das dann.
Das andere häkeln. Genau. Da fällt mir ein, es gab diese eine Geschichte mit Nils, der war 7. Mit dem war ich einen Tag lang in der Grundschule quasi und wir saßen also im Klassenzimmer. Er mittendrin, blonde, lockige Haare, ich saß ganz hinten, er mittendrin und hatte dann diesen klassischen afrikanischen Frontalunterricht mit Tafel und Zeigestock und Nachplappern. Wie im Fernsehen. Wurde natürlich auch gefilmt von Marika. Und hinterher, also ich fand es super, ich fand es toll. Er fand es hinterher schrecklich. Also er hasst diesen Moment in seiner Erinnerung. Warum? Weil ihn alle angeglotzt haben. Das ist aber in meinen Augen, ist jetzt schade, dass er das nicht mag im Nachhinein, das tut mir auch leid, aber ich glaube, es ist nicht die schlechteste Erfahrung, die ein Weißer machen kann, wenn ihn alle Schwarze angucken, weil wie vielen geht es genau umgekehrt. Und das ist eine Erfahrung, die darf man mal machen.
Jetzt haben Sie erzählt, wie Ihre Kinder involviert sind, aber das würde ja gar nicht stattfinden, wenn Ihr Mann nicht so involviert wäre. Und ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt. Es gibt einen Film, also und irgendwie ist er immer mit dabei und er werkelt und packt und macht. Und ich habe aber jetzt einen Film gesehen, da steht er vor der Kamera und sagt, ja, und das ist, da muss ich jetzt eben alleine fahren und dann ist das so. Und das ist aber auch, das ist meins geworden. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so wie, was weiß ich, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die ihm den Rücken fällt. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann, der den Rücken fällt. Sondern es ist, sie stehen nebeneinander und machen das jetzt beide.
Ja, wir ergänzen uns zum Glück. Also das, was ich vor der Kamera ja sehr viel mache, das macht er im Gegenzug hinter der Kamera in Sachen Vereinsarbeit und Quittungen schreiben und Berichte schreiben und Dinge beantragen. Da ist er unglaublich gut drin, ich nicht. Und da können wir uns ergänzen. Und dadurch, dass wir uns aber ergänzen und in die gleiche Richtung gehen mit den Projekten, kommen wir da auch vorwärts. Und Dinge, die ich nicht kann, die kann er. Zum Beispiel die Reparatur vom Krankenwagen, die ansteht, da ist er der Richtige. Da habe ich keine Ahnung von. Und auch bei irgendwelchen Bauwerken, da weiß er mehr drüber als ich. Und weil wir merken, dass es da so vorwärts geht und weil ihm das natürlich genauso viel Spaß macht wie wir, können wir uns da ergänzen und können das auch zusammen machen. Deswegen hat er es auch zu seinem Projekt gemacht. Weil wir, also dieses Ergänzen ist da wirklich der Schlüssel zum Erfolg.
Diese ganze Geschichte. So,
darf ich noch was sagen? An der Stelle fällt mir ein. Zu mir hat mein Oberarzt in der Klinik gesagt, also dass dein Mann das so mitmacht. Da habe ich gedacht, oh, deine Frau tut mir aber leid. Würdest du das nicht mitmachen oder was? Ganz komischer Kommentar. Also finde ich bis heute unangenehm, weil ich denke, wenn doch deine Frau irgendwas macht, was wirklich was bringt und wo man sieht, was man damit bewirken kann, wieso solltest du das dann nicht auch mitmachen? Natürlich macht mein Mann das mit, der sieht ja auch, dass das gut ist. Also wo ist das Problem?
Ein Problem gibt es da gar nicht mit. Diese ganze Geschichte, diese ganze Entwicklung von diesem Abenteuer und dieses große Gebilde, was auf beiden Seiten, in beiden Kontinenten so viele Menschen bewegt und in beiden Kontinenten das Leben auch reicher macht. Das ist nicht häufig, aber es passiert immer mal wieder, dass jemand sich aufmacht und trifft auf irgendwas und dann gibt es so einen Moment und er oder sie involviert sich eben. So. Aber was jetzt geschieht, also das finde ich wirklich einmalig, denn ihre Geschichte bekommt jetzt ein neues Kapitel, eine Wendung, weil während sie das alles gemacht haben, haben sie ja immer noch als Hebamme hier in Deutschland gearbeitet und jetzt steigen sie auch als Hebamme für Frauen und Schwangere in Deutschland in den Ring. Die Hebammen als Berufsstand sind bedroht. Ich glaube, das ist etwas, was so viel durch die Medien gegangen ist, dass ich das einfach so ja, sagen kann. Das wissen wir seit einigen Jahren und vielen Berichten. Und es muss ja einen Moment gegeben haben, dass sie trotz ihrer Arbeit, ihrer Familie und dem ganzen Ghana-Projekt gesagt haben, jetzt reicht's. Jetzt kann das so nicht weitergehen und nicht so bleiben. Erinnern Sie sich an diesen Moment?
Ja, als ich das erste Mal in Ghana war, da war es so, dass ich stolz darauf war, dass man im Fernsehen zeigen konnte, wie Hebammen arbeiten und wie wichtig das ist. Weil ich dachte, das kann nicht schaden, das tut den Hebammen ganz gut. Das war 2011. Und in der Zwischenzeit war ich Stationsleitung der Wochenstation hier in einem Kölner Krankenhaus, im Vinzenz-Hospital, habe die Wochenstation übernommen, habe sie verändert und zu allerseitigen Zufriedenstellung positiv verändert. Und dann wurde der Kreißsaal in diesem Krankenhaus geschlossen. Und das ist so albern, wenn man in Ghana aufbaut und dann hier in Köln seine eigene Station leer räumt, das Licht ausmacht und abschließt. Das ist so absurd. Also spätestens dann ist klar, hier ist irgendwas total falsch. Wir haben neulich einen Antrag gestellt für Workshops in Ghana und dann habe ich an diesem Institut gesagt, kann ich vielleicht das gleiche auch für Deutschland beantragen, weil wir müssen hier auch Entwicklungshilfe für Geburtshilfe machen. Das kann so nicht sein. Also diese Schließung von meiner Abteilung, also das war letztes Jahr im Juni. Ich muss gestehen, da bin ich auch noch nicht drüber weg, weil das war wirklich bescheuert. Das war für alle Beteiligten richtig schlecht. Am schlimmsten für die Schwangeren in Köln. Denn die anderen neuen Kreißsäle in Köln waren damals schon sehr voll, ausgelastet. Und dann hat man noch einen Kreißsaal geschlossen mit 1200 Geburten. Und diese Frauen, die konnten sich dann noch in die anderen Kreißsäle mit reinquetschen. Und da sind sehr viele von dabei gewesen, die einfach dann sehr wenig betreut worden sind. Und das geht nicht und dann sagen wir immer, wir wären so ein reiches Land und dann spart man an Frauen, die Kinder kriegen. Das ist in meinen Augen das Allerletzte. Der total kuriose Moment war wieder im Fernsehen.
Moment, also zu dem kuriosen Moment kommen wir gleich. Also was ich jetzt verstanden habe, ist das, was sozusagen der Innere, also man, jeder, es passieren viele Entwicklungen, man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig arbeiten und wir haben alle, was weiß ich, im Moment schließen alle Freibäder und es gibt so viele Sachen, wo man sagen müsste, halt, stopp, so geht das nicht und das geht ja nicht. Also sie sind diese Entwicklung mitgegangen, es wurde immer, ihr Berufsstand wurde immer bedrohter, dann gab es diese Krankenversicherung, dann gab das und so. Und also wenn ich es richtig verstanden habe, dann war es der Moment, als sie das Licht ausmachen mussten in ihrer eigenen Abteilung und dieses Abwickeln, dass das sozusagen der Moment war, der sie, ich sage jetzt mal, politisiert hat und sie angefangen haben, was dazu zu tun. Aber davon, dass einem der Geduldsfaden reißt und sagt, also jetzt das will ich nicht mittragen, davon trifft man nicht Angela Merkel. Und sie haben Angela Merkel getroffen und mit ihr über dieses, wo sie gerade sagen, das finde ich das Allerletzte, so haben Angela Merkel, das finde ich das Allerletzte, haben sie auch Angela Merkel gesagt. Wie kommt es, dass sie das Licht hier ausmachen und dann Angela Merkel treffen?
Das war genau dieser Fernsehmoment. immer noch kurios und ich habe es immer noch nicht verstanden, wie das so passieren konnte. Also ich saß bei Bettina Böttinger im Kölner Treff, Freitagabend, und habe Werbung gemacht für die neuen Filme von Marika. Das war ein Dreiteiler letztes Jahr, der die ganze Meeting Bismarck-Geschichte nochmal gezeigt hat. Und ich habe also über Ghana erzählt, darüber, wie ich den Konsum nicht vermisse, wenn ich in Ghana bin, wie gut mir das immer tut. Und dann saß mir Hannelore Hoger gegenüber und dann sagte diese Dame zu mir, ja, jetzt reden wir hier über Ghana, aber jetzt mal ganz im Ernst, was passiert denn hier in Deutschland mit den Hebammen? Das ist doch ein Skandal. Es kann doch nicht sein, dass die Frauen in Deutschland von den Inseln aufs Festland müssen, weil auf den Inseln kein Kreißsaal mehr ist.
Das ist ja diese Schauspielerin und ich finde, die hat so was Kantiges. Also wenn ich jetzt rotzig sage, dann ist es überzeichnet, aber sie hat sowas so, ne, jetzt reden wir hier mal Klartext, oder?
Ja, ich fand sie ganz zauberhaft. Und dann hat sie mir natürlich den roten Teppich ausgerollt für mein Thema. An dem Abend war es exakt eine Woche her, dass ich im Vinzenz-Hospital das Licht ausgemacht habe. Ja?
Das hat sie aber nicht gewusst.
Das hat sie nicht gewusst, weil bis dahin hatte ich ja einfach über Ghana erzählt. Und dann habe ich aus dem Vollen geschöpft und habe gesagt, ja natürlich, hier in Deutschland, was mit meinem Berufsstand passiert, das ist eine Katastrophe, das kann nicht sein, dass Frauen bei der Geburt alleine sind, dass die Kreißsäle überfüllt sind, dass Frauen weggeschickt werden, weil der Kreis halt so voll ist, dass Frauen eher einen Kaiserschnitt bekommen, weil sich nicht genügend gekümmert worden ist oder die Zeit drängt. Das kann nicht sein, dass ein Land wie Deutschland an den Hebammen spart und die Arbeitsbedingungen für Hebammen schlecht macht, das kann alles gar nicht sein und das ist ja das Problem. Die Arbeitsbedingungen sind so schlimm, dass die Hebammen aus dem Beruf flüchten, was wiederum macht, dass die Frauen mehr alleine sind bei der Geburt, weniger Personal im Krankenhaus. Und das geht alles gar nicht. Und das konnte ich in dem Moment einfach so rüberbringen, dass nach der Sendung einfach alle über dieses Hebammenmangelproblem gesprochen haben.
Ja, aber da gab es auch diese Szene, wo dann Hannelore Hoger gefragt hat, was wünschen Sie sich denn, was wir tun sollen?
Naja, das Problem ist natürlich von den Krankenkassen ausgelöst. Auf der einen Seite geben die Krankenkassen für ihre Schwangeren wenig Geld aus. Das heißt, die Hebammen sitzen dann mit einem Mindestlohn. Da sparen die Krankenkassen. Gleichzeitig, wenn ein Kind nach einer Geburt krank ist und Hilfe braucht, was sein kann, das ist Schicksal und manchmal einfach nur ein anatomischer Grund. Die Krankenkasse möchte aber, dass dieses Kind nicht von der Solidargemeinschaft der Versicherten bezahlt wird. Also sagen wir mal, ein Mensch braucht ein Leben lang extra Sauerstoff. Das muss ja bezahlt werden von der Krankenkasse. Aber das zahlt nicht die Gemeinschaft der Versicherten. Ich würde mal denken, jedes Baby ist auch direkt in der Gemeinschaft der Versicherten. Deswegen machen wir das ja. Die Kinder sind da nicht drin. Die Krankenkassen sortieren diese Kinder auf die Seite und wollen nicht für diese Kinder zahlen. Und die Krankenkassen haben es geschafft, dass immer wieder Hebammen so verklagt worden sind, dass die Hebammen das bezahlen müssen. Das heißt aber, ich trage wahnsinnig viel Verantwortung, wenn ich mit meiner Versicherung lebenslang für dieses Kind hafte. Wenn ich jetzt viel Verantwortung trage, würde ich auch gerne bezahlt wie jemand, der viel Verantwortung trägt. Das fände ich fair. Werde ich aber nicht. Ich bin ja hier so beim Mindestlohn. Gerade die freiberuflichen Hebammen mit dem Geld, was es für Hausbesuche gibt, man hat das ausgerechnet, das ist ein Mindestlohn. Also auf der einen Seite Mindestlohn, auf der anderen Seite bin ich bei einer Geburt für 10 Millionen Euro versichert. Da ist eine Schieflage und die muss gerade gerückt werden. Die Krankenkassen suchen sich in beiden Fällen das für sie Billigste raus. Und das geht nicht. Und dann, was man machen kann? Man muss den Krankenkassen auf den Tisch hauen, dass das so nicht geht. Dass deren Politik die Hebammen aus dem Beruf treibt und die Frauen unter der Geburt in die Einsamkeit treibt. Und niemand haut denen auf den Tisch. Das wird so laufen gelassen. Die Frauen, was sollen die machen, wenn sie Wehen haben? Sich dann beschweren gehen? Oder wenn sie eine Brustentzündung haben, sollen die sich dann, weil sie nicht, nackt vor den Dom setzen und demonstrieren? Nein, die Frauen nach der Geburt, die sollen ihr Kind schützen und sich schützen. Die sollen diese Zeit genießen und leben und eine Bindung mit dem Kind eingehen. Das ist deren Job. Das ist auch der Job der Gesellschaft, dass diese Frauen sich dann kümmern dürfen, dass die geschützt sind in ihrem Schutzkokon. Unsere Gesellschaft ruht sich aber darauf aus, dass genau diese armen Opfer rausrennen müssten, um zu demonstrieren. Und das ist unfair. Sowas muss eine Gesellschaft gemeinsam machen, weil ganz ehrlich, das ist ja die Keimzelle unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, ja, wo sollen wir denn dann anfangen?
So, und dann hat Hannelore Hoger gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal. Sie haben gesagt, da muss man auf den Tisch hauen. Dann hat Hannelore Hoger auf den Tisch gehauen. Ja. Und daraus ist eine ganze Aktion geworden, oder?
Sie sagte dann, ja, dann hauen wir jetzt mal für Hebammen auf den Tisch und schlug auf die Glasplatte vor sich. Und damit war der erste Schlag getan. Und danach, durch Mithilfe von einer befreundeten Hebamme, Christine Niersmann, durch den Verein Motherhood, konnten wir eine Facebook-Aktion starten, dass wir alle gleichzeitig Videos hochgeladen haben, wo wir einen bestimmten Text sagen. Und zwar immer so, es kann nicht sein, dass, und dann, was wir sagen wollen, zum Beispiel, dass eine Frau bei der Geburt alleine ist. Und dann auf den Tisch schauen für Hebammen und dann ordentlich feste. Und diese Videosequenzen wurden tausendfach hochgeladen und es ging eine Welle durch Facebook. Das haben wirklich viele mitbekommen. FrauTV war dann mit dabei, hat auch einen Beitrag draus gemacht, das ist irgendwie über 1,5 Millionen Mal angesehen worden. Und also da hatte irgendwie auch der Letzte begriffen, dass da was nicht sein kann. Und auf einmal stand ich so im Rampenlicht mit meinem Gesicht dafür und machte plötzlich irgendwie Entwicklungshilfe für Geburtshilfe in Deutschland, wo ich ja eigentlich bei Bettina Böttinger war, um für die Filme und für mein Ghana-Projekt Werbung zu machen. Das hat in dem Moment dann nicht so geklappt scheinbar, aber die Geschichte, dass ich was tun konnte für die Frauen hier, das war mir wichtig. Natürlich hat sich bis heute so gut wie nichts geändert. Mein Kreißsaal hat auch nicht wieder eröffnet seitdem. Aber es ist in allen Köpfen und die Politiker merken schon, okay, wir müssen was tun, wir müssen uns arrangieren, aber die Krankenkassen werden immer noch in Ruhe gelassen. Also da hat noch keiner den gordischen Knoten zerschlagen, leider. Und das ist aber nötig.
Und das, obwohl Sie Angela Merkel getroffen haben und ihr das auch vorgetragen haben. Und sie hat Ihnen, das ist natürlich auch gefilmt, wie praktisch, ich kann mir das alles angucken, obwohl sie wirklich zugehört hat.
Ja, mein Mann hat das gefilmt, das war irgendwie toll. Ich habe sie vor einer Rede kurz getroffen, konnte ganz kurz mit ihr sprechen, was Zufall war. Aber dieses auf den Tisch hauen für Hebammen haben wir dann noch im Sommer umgewandelt auf eine Straßenmalkreideaktion, dass ich ein Frauenzeichen male mit einem Ausrufezeichen. Und das nannten wir dann zurück in die Kreidezeit. Wir wollen uns nicht zurückentwickeln. Und ich habe ihr dann ein Kreidepäckchen überreicht mit der Erklärung, mit einem Sticker drauf, mit einer Erklärung und habe gesagt, es ist nicht besser geworden, das, was Herr Gröhe da gemacht hat. Herr Gröhe hat sich um die Versicherung gekümmert.
Also der Gesundheitsminister, der damalige.
Der damalige hat sich um eine Facette des Riesenproblems gekümmert. Das hat aber die Gesamtsituation überhaupt nicht tangiert. Das hat er gemacht. Und Angela Merkel war tatsächlich überrascht und meinte, hat sich denn nichts verbessert? Ich sage, nee, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Ich meine, was soll sie machen? Sie sollte da eine Rede halten, ja. Aber sie hat gesagt, sie redet mit ihm. Naja, ich sag mal so, er ist ja jetzt nicht mehr Gesundheitsminister. Also irgendwie scheinbar so begeistert war sie dann doch nicht von ihm. Jetzt ist es Herr Spahn. Herr Spahn hat die Hebammen nicht auf dem Schirm. Er hat seinen parlamentarischen Staatssekretär auf das Thema angesetzt, der sehr bemüht ist, sehr interessiert. Der ist gerade Vater geworden. Dort war ich zum Gespräch in Berlin eingeladen, zusammen mit dem Hebammenverband und dem Zusammenschluss der Geburtshäuser. Und er hat sich das alles angehört und wir haben nicht gesagt, den Hebammen geht schlecht. Es gibt viele Berufsstände, denen es schlecht geht. Das ist nicht das, wo wir drüber jammern, überhaupt nicht. Sondern wir haben gesagt, Frauen in Deutschland brauchen eine adäquate Betreuung. Das muss man sich doch leisten können. Es kann nicht sein, dass Frauen Angst haben, dass die Hebamme zwischen vier Frauen mit Wehen hin und her rennt und immer nur kurz reinkommt und wieder weg ist. Das kann es doch nicht sein. Es geht um die Frauen und dadurch geht es auch um die Kinder. Und die Kinder brauchen eine sichere Bindung zur Mutter. Damit schützen wir unsere Kinder. Das ist wichtig. Wir wollen, dass Frauen eine 1:1-Betreuung haben. Wir gehen über die Frauen und für die Kinder. Wir jammern nicht über unseren Beruf. Der Beruf an sich ist ja schön. Aber irgendwie muss man da die Kuh vom Eis kriegen. Ja, gut zugehört. Jetzt ist Politik nicht schnell. Da laufen weiter viele Gespräche, auch in Nordrhein-Westfalen laufen Gespräche, aber das geht nicht schnell. Und was ich interessant finde, ist, dass die meisten Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, die Pflegedienstleitungen, die allermeisten haben nicht begriffen, wie sie die Hebammen, die dann doch noch in ihrem Kreißsaal arbeiten, wie sie die halten können, wie sie zu denen nett sein können mit Kleinigkeiten, mit kleinen Gesten, mit Wertschätzung. Da warten viele Hebammen vergeblich drauf. Und dann verschwindet dann und wann immer mal wieder die nächste Hebamme. Und das kann gerade heute nicht sein. Also da muss auch mal ein Krankenhausgeld in die Hand nehmen.
Da spricht jetzt die Aktivistin für Frauen in Deutschland. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann frage ich mich aus der Aktivistin, die Sie ja nicht geplant hatten, die Sie geworden sind über Ihren Ausflug nach Ghana, diese Aktivistin für Ghana oder für Afrika, sage ich jetzt mal, wenn ich der zuhöre und wenn ich der Aktivistin zuhöre, die sich hier in Deutschland engagiert, frage ich mich, ist das wie, ich verkaufe Schuhe und ich verkaufe Autos, also im Grunde verkaufe ich was und es ist das Gleiche? Oder sagen Sie, nee, also hier was tun und da was tun ist komplett anders? Oder ist es sowohl als auch?
Es ist sowohl als auch. Das Paradoxe ist, hier im Kreißsaal sind die Schränke gefüllt mit Infusionsflaschen und Bettlaken und mir fehlt ein bisschen das Personal. Und in Ghana ist es genau umgekehrt. Da gibt es Hebammen, aber die Schränke sind leer. Also wenn es hart auf hart kommt, im Notfall gibt es das Material nicht, um die Frau richtig zu versorgen. Da ist der Unterschied. Mein Prinzip, mein warum ich morgens aufstehe, ist aber in beiden Kontinenten das Gleiche. Ich will, dass alle Kinder die gleiche Chance haben. Den Kindern soll es gut gehen, denn das haben die Kinder verdient. Und Kindern geht es gut, wenn es der Mutter gut geht. Und ob es der Mutter gut geht, weil ich genug Bettwäsche und Medikamente habe oder ob es der Mutter gut geht, weil sich anständig um sie gekümmert wird, liebevoll, ja, sie liebevoll umsorgt wird. Ja, das ist an sich unterschiedlich, aber unterm Strich ist es das Gleiche.
Das heißt, Sie brauchen für beides auch die gleichen Skills, die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Qualitäten, so die Sie jetzt brauchen? Oder ist das unterschiedlich? Brauchen Sie in Afrika, damit da Dinge vom Himmel regnen, da Dinge hinkommen wie Bettlaken und Krankenwägen und Infusionsflaschen, brauchen Sie dafür andere Fähigkeiten als hier, wo man alles hat, aber kein Geld, um die Menschen zu bezahlen?
Das ist eine gute Frage, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ich glaube, in beiden Fällen braucht man ein gewisses Organisationstalent und vielleicht auch die Möglichkeit, Dinge so zu erklären, dass es jeder versteht. Auch die Politiker müssen erklärt bekommen, wo das Problem ist. Ja, und das manchmal gelingt mir das sehr gut, Dinge so zu erklären, dass man sie verstehen kann, auch wenn man nicht vom Fach ist. Und in Ghana erkläre ich natürlich auch Dinge. In Ghana erkläre ich dann schon mal sowas wie, nein, hier wachsen Laptops nicht an den Bäumen, nur weil jeder Weiße eins hat. Ja, erklären muss man überall.
Okay, also erklären muss man überall, aber im Grunde, also erklären, das ist das gemeinsame Erklären, muss man überall.
Ja, das muss man. Und ich habe einfach selber das Glück, dass ich über den Tellerrand gucken durfte und in beide Welten reingucken durfte und vergleichen kann. Und ich lerne aus beiden Welten. Und ich würde mir wünschen, dass es Frauen hier gut geht, die ein Kind bekommen und in Ghana auch. Natürlich sind die Bedürfnisse unterschiedlich, aber die Kontinente sind auch unterschiedlich. Aber es geht immer um die Kinder.
Um die Kinder, um die Frauen, um die Familie, um die Gesellschaft, um die Menschen, oder? Es geht immer um die Menschen. Und Sie als Hebamme gucken eben auf die kleinen Kinder.
Ja, das ist so die Aufgabe der Hebamme. Ich dolmetsche die Babys, ich erkläre oft den Eltern, wie das Baby funktioniert, was das Baby braucht, dass das Baby Körpernähe braucht, Liebe braucht, Aufmerksamkeit braucht. Nein, dass es nicht die Flasche braucht, es braucht die Brust, so.
Aber das meine ich, also Sie gucken letztlich auf die Menschen, aber weil Sie Hebamme sind, dreht sich eben alles darum, wie die Babys auf die Welt kommen und Sie gucken da an dieser Stelle hin. Jetzt haben wir unsere Sendezeit einigermaßen ausgeschöpft. Bisschen Zeit haben wir noch. Ich frage mich noch, welche Rolle die Medien spielen. Also Sie sind so medienpräsent in Deutschland. Deswegen, ich glaube mal, Sie können das sehr gut. Aber das hilft natürlich auch. Ist das für Deutschland wichtiger als für Ghana, das mit den Medien?
Ja, durch die Medien erreiche ich natürlich mehr Menschen. Wir können dann mehr zusehen, zuhören. Klar, das ist super wichtig. Wenn ich nicht für den WDR nach Ghana gefahren wäre, wäre ich gar nicht gefahren. Da war es schon mal wichtig. Und durch die Filme von Marika Liebsch konnte man mir bei der Arbeit zusehen und man kann auch so diesen ganzen Umfang sehen, was da passiert ist. Was man leider immer nicht so sieht, sind all meine Helfer. Man sieht nicht all die Schüler in der Liebfrauenschule, die Lehrer in der Liebfrauenschule, ja, die Leute im Verein, die Verkaufsstände mit Jennifers Sachen mitmachen, die sieht man immer alle nicht. Also vielleicht mal ganz kurz, so für Sekunden, weil das sonst eine Daily Soap über 10 Jahre im Fernsehen wäre. Man kann die nicht alle zeigen. Es konzentriert sich medial immer so auf mich, aber ich bin das nie alleine. Das sind viele, hier und in Ghana.
Was wünschen Sie sich? Was ist so, wenn sich jetzt beide Baustellen angucken? Gibt es was gerade ganz oben aufliegt, wo Sie sagen, das wünsche ich mir jetzt? Oder was Sie sagen, was Sie sich langfristig wünschen? Oder
ja, ganz profan, Verständnis für gegenseitig unterschiedliche Kulturen. Dass Menschen wieder akzeptieren, dass Kulturen unterschiedlich sind und dass man sich da mal reindenken kann und dass man da Verständnis für haben kann und dass keiner denkt, meine Kultur ist aber die beste. Das wünsche ich mir, weil keine Kultur ist die beste. Es ist die Mischung, immer.
Sonja Liget-Igelmund, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie, egal an welcher Baustelle Sie gerade Ihren Helm aufhaben und den Spaten in die Hand nehmen, dass es mehr Verständnis gibt in beide Richtungen, aber dass es an beiden Baustellen auch mehr Menschlichkeit gibt, dass das einfach hier mehr Geld in die Hand genommen wird und die Krankenkassen an der Stelle irgendwie ja, begrenzt werden, aber auch, dass es weiter, sie regnen nicht vom Himmel, aber dass es eben Hand in Hand so geht, dass beide Kontinente das bekommen, was sie brauchen. Das wünsche ich Ihnen und danke Ihnen für die Zeit. In dieser Zeit konnten Sie jetzt keine Sachen eintüten, wenn ich mir so umschaue. Ist hier noch viel Arbeit, oder?
Es ist immer viel Arbeit, aber es macht auch immer Spaß und deswegen fühlt es sich nicht wie Arbeit an.
Dann viel Spaß bei dem, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, aber Arbeit ist. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören und hoffe, dass da was Inspirierendes dabei war und dass wir auch, dass Sie das auch haben. Viel Arbeit, was sich nicht wie Arbeit anfühlt und Verständnis. Danke, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.